Virginia Apgar. Virginia Apgar wurde am 7. Juni 1909 in den Vereinigten Staaten geboren und starb am 7. August 1974. Sie war Ärztin, spezialisierte Anästhesistin für die Geburtshilfe und medizinische Forscherin. Bekannt wurde sie durch den Apgar-Score. Dieses Verfahren ermöglicht eine rasche Einschätzung des Gesundheitszustands eines Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt und hilft so, die Säuglingssterblichkeit zu senken. 1952 stellte Apgar ein Bewertungssystem mit 10 Punkten vor. Es unterstützt Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte bei der Beurteilung von Neugeborenen. Die Werte werden einmal nach etwa einer Minute und erneut nach ungefähr 5 Minuten ermittelt. Dabei werden Atmung, Hautfarbe, Reflexe, Bewegungen und Herzschlag des Kindes geprüft. Eine Freundin sagte, Apgar habe wahrscheinlich mehr als jede andere Ärztin dazu beigetragen, das Thema angeborene Fehlbildungen aus dem Verborgenen ans Licht zu bringen. Apgar galt als führend in der Anästhesiologie und der Teratologie. Zudem brachte sie geburtshilfliche Aspekte in die bereits etablierte Neonatologie ein. Frühes Leben und Ausbildung. Apgar war das jüngste von 3 Kindern. Sie wuchs in Westfield, New Jersey auf. Ihre Mutter hieß Helen May Clark, ihr Vater Charles Emery Apgar. Er war Geschäftsleiter und begeisterter Hobbyastronom. Mit seinem Amateurfunk deckte er während des Ersten Weltkriegs ein Spionagenetz auf. Der ältere Bruder starb früh an Tuberkulose, der andere Bruder litt an einer chronischen Krankheit. Apgar beendete die Westfield High School in 1925. Schon als Kind wollte sie Ärztin werden. Sie studierte am Mount Holyoke College Zoologie und belegte Nebenfächer in Physiologie und Chemie. Den Abschluss machte sie in 1929. Anschließend wechselte sie an das Columbia University College of Physicians and Surgeons. Dort schloss sie ihr Medizinstudium in 1933 als Viertbeste ihres Jahrgangs ab. Bis 1937 absolvierte sie eine chirurgische Fachausbildung. Der Chirurgieleiter Alan Whipple riet ihr jedoch von einer Laufbahn als Operateurin ab. Er hatte erlebt, dass viele Frauen auf diesem Gebiet scheiterten. Stattdessen schlug er ihr die Anästhesiologie vor, weil auf diesem Gebiet Fortschritte nötig seien und er ihre Energie sowie ihr Talent erkannte. Apgar nahm den Rat an. Sie trainierte 6 Monate lang bei Ralph Waters an der University of Wisconsin-Madison, wo das erste anästhesiologische Institut der Vereinigten Staaten bestand. Auf einem Foto aus 1937 ist sie die einzige Frau neben Waters und 15 Männern. Danach bildete sie sich weitere 6 Monate bei Emery Rovenstein am Bellevue Hospital in New York fort. Noch in 1937 erhielt sie die Anerkennung als Anästhesiologin. Ein Jahr später kehrte sie an das Columbia University College of Physicians and Surgeons zurück und leitete dort die neu gegründete Abteilung für Anästhesie. In 1959 erwarb Apgar zusätzlich einen Masterabschluss in öffentlicher Gesundheit an der Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health. Arbeit und Forschung. Virginia Apgar war die erste Frau, die eine Fachabteilung am Columbia Presbyterian Medical Center, dem heutigen New York Presbyterian Hospital, sowie am College of Physicians and Surgeons der Columbia University leitete. Gemeinsam mit Alan Whipple gründete sie die Anästhesieabteilung der Hochschule. Apgar übernahm die gesamte Organisation, plante den Personaleinsatz und koordinierte die Arbeit der Abteilung im ganzen Krankenhaus. Während der frühen 40er Jahre des 20. Jahrhunderts wirkte sie zugleich als Verwaltungschefin, Dozentin, Personalvermittlerin, Koordinatorin und praktizierende Ärztin. Die Suche nach Nachwuchskräften erwies sich als schwierig. Die Anästhesie war erst vor kurzem zu einer eigenen Disziplin, der Anästhesiologie, aufgestiegen. Viele Chirurginnen und Chirurgen waren es nicht gewohnt, eine Ärztin oder einen Arzt zu haben, die bzw. der sich ausschließlich auf Narkosen spezialisierte. Das erschwerte auch die Finanzierung und Unterstützung der Abteilung. Als die Vereinigten Staaten im Dezember 1941 in den Zweiten Weltkrieg eintraten, meldeten sich zahlreiche Medizinerinnen und Mediziner zum Militärdienst. Dadurch verschärfte sich der Personalmangel in den heimischen Krankenhäusern, auch in Abgasteam. Nach dem Kriegsende im Sommer 1945 kehrten viele Ärztinnen und Ärzte zurück. Mit ihnen wurde die Anästhesiologie wieder attraktiv und die Personalprobleme lösten sich rasch. Die wachsende Bedeutung des Fachs und Abgasengagement beim Aufbau des Weiterbildungsprogramms führten dazu, dass das College of Physicians and Surgeons die Anästhesieabteilung 1949 zum eigenständigen Fachbereich erhob. Weil Apgar ihre Zeit vor allem der klinischen Arbeit gewidmet hatte und nur wenig Forschung vorweisen konnte, erhielt ihr Kollege Emanuel Papa die Leitung. Apgar blieb als Professorin an der Hochschule tätig. Geburtshilfe. 1949 wurde Virginia Apgar als erste Frau zur ordentlichen Professorin am College of Physicians and Surgeons der Columbia University berufen. Dort blieb sie bis 1959. Parallel dazu arbeitete sie am Sloan Hospital for Women, einer Abteilung des New York Presbyterian Hospitals. 1953 stellte sie den Abgar-Punktwert vor, einen einfachen Test zur Beurteilung der Gesundheit von Neugeborenen. Zwischen den 30er und 50er Jahren sank die allgemeine Säuglingssterblichkeit in den Vereinigten Staaten, doch die Zahl der Todesfälle innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt blieb unverändert. Apgar erkannte dieses Problem. Als Fachärztin für geburtshilfliche Anästhesie dokumentierte sie Merkmale, die stabile von gefährdeten Kindern unterschieden. Aus ihren Beobachtungen entwickelte sie ein standardisiertes Bewertungssystem. Jedes Neugeborene erhält für Herzschlag, Atmung, Hautfarbe, Muskeltonus und Reflexe jeweils 0, 1 oder 2 Punkte. Die Summe liegt zwischen 0 und 10. Eine hohe Gesamtpunktzahl zeigt eine gute Verfassung an. Die erste Bewertung erfolgt rund eine Minute nach der Geburt. Bei Bedarf folgen weitere Bewertungen in Abständen von 5 Minuten. Bereits in den 60er Jahren setzten viele Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten den Abgar-Punktwert routinemäßig ein. Er gilt bis heute weltweit als bewährte Methode, um den Zustand eines Neugeborenen sofort zu beschreiben. 1959 verließ Apgar Columbia und erwarb einen Masterabschluss in öffentlicher Gesundheit an der Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health. Von 1959 bis zu ihrem Tod 1974 arbeitete sie für die Stiftung March of Dimes. Als Vizepräsidentin prägte sie das Forschungsprogramm zur Vorbeugung und Behandlung angeborener Fehlbildungen. Weil die Schwangerschaftsdauer eng mit dem Abgar-Punktwert zusammenhängt, machte sie Frühgeburten frühzeitig zu einem Schwerpunkt der Stiftung. Zugleich schrieb sie Fach- und Magazinartikel und hielt zahlreiche Vorträge. 1967 übernahm sie zusätzlich die Leitung der Grundlagenforschung bei der National Foundation March of Dimes. Während der Röteln-Pandemie der Jahre 1964 und 1965 warb Apgar für eine umfassende Schutzimpfung, um schwere Schäden beim ungeborenen Kind zu verhindern. Außerdem setzte sie sich für konsequente Rhesus-Blutgruppentests ein, um gefährliche Antikörperreaktionen früh zu erkennen. Abgar reiste jedes Jahr weite Strecken, um unterschiedlichste Zuhörerinnen und Zuhörer für die frühe Erkennung von Fehlbildungen zu sensibilisieren. Die Einnahmen der National Foundation stiegen unter ihrer Führung deutlich. Dort leitete sie von 1967 bis 1968 die medizinische Grundlagenforschung und war von 1971 bis 1974 Vizepräsidentin für medizinische Angelegenheiten. Zusammen mit Joan Beck veröffentlichte sie 1972 das Buch »Ist mein Baby gesund?« Zwischen 1965 und 1971 lehrte Abgar Pädiatrie an der Cornell University School of Medicine und führte dort das neue Fach Teratologie ein. Ab 1971 wirkte sie als klinische Professorin und war damit die erste Inhaberin einer Professur auf diesem Gebiet. 1973 kam eine Dozentur für medizinische Genetik an der Johns Hopkins School of Public Health hinzu. Abgar veröffentlichte mehr als 60 wissenschaftliche Arbeiten sowie zahlreiche Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften. Sie erhielt viele Auszeichnungen, darunter Ehrendoktorwürden des Women's Medical College of Pennsylvania und des Mount Holyoke College, den Elizabeth Blackwell-Preis der American Medical Women's Association, zwei hohe Ehrungen der American Society of Anesthesiologists und die Goldmedaille der Columbia University. 1973 kürte sie das Magazin Ladies Home Journal zur Wissenschaftlerin des Jahres. Abgar fühlte sich in Gesprächen mit Jugendlichen ebenso wohl wie mit Führungspersönlichkeiten. Auf Jugendkonferenzen der March of Dimes sprach sie offen über Teenager-Schwangerschaft und angeborene Störungen, Themen, die damals oft tabu waren. Privatleben. Während ihrer gesamten Laufbahn sagte Abgar, Frauen seien von Geburt an frei. Ihr Geschlecht habe ihre medizinische Karriere kaum begrenzt. Von Frauenvereinen und entsprechenden Aktionen hielt sie sich meist fern. Dennoch beklagte sie privat gelegentlich die Ungleichbehandlung der Geschlechter, besonders bei den Gehältern. Statt sich daran aufzureiben, suchte sie neue Fachgebiete, in denen sie ihre große Energie und ihr Können einsetzen konnte. Musik gehörte selbstverständlich zum Familienalltag. Die Angehörigen trafen sich oft zu Hauskonzerten. Abgar spielte Geige, ihr Bruder Klavier und Orgel. Auf Reisen trug sie ihr Instrument bei sich und musizierte gern in Amateurkammerquartetten. In den 50er Jahren brachte ein Freund sie zum Instrumentenbau. Gemeinsam schufen sie zwei Geigen, eine Bratsche und ein Violoncello. Abgar gärtnerte begeistert, ging zum Fliegenfischen, spielte Golf und sammelte Briefmarken. Mit etwa 50 Jahren nahm sie Flugunterricht und erklärte, sie wolle eines Tages unter der George Washington Bridge in New York hindurchfliegen. Vermächtnis. Abgar erfährt auch nach ihrem Tod Anerkennung für ihr Lebenswerk. 1994 würdigte der United States Postal Service sie mit einer Briefmarke zu einem Wert von 20 Cent aus der Reihe Great Americans. Im November 1995 wurde sie in die National Women's Hall of Fame in Seneca Falls im Bundesstaat New York aufgenommen. 1999 ernannte das National Women's History Project sie zur Ehrenträgerin des Women's History Month. Am 7. Juni 2018 feierte Google ihren 109. Geburtstag mit einem Google-Doodle.